Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 85 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell. Und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater, jetzt wieder aus Berlin und nicht mehr in Hamburg.
Wir zeichnen in dieser Woche auf am Donnerstag, den 19. Januar um 10.15 Uhr. Und dass ich so klinge, sorry dafür, liegt nicht mal am Karneval. Gehst du nicht feiern, bist du trotzdem krank. Naja, was will man machen?
Das sind unsere Themen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt zieht die Migrationswende durch und verlängert Grenzkontrollen über Mitte März hinaus. Schengen hin, Dublin her. Die Anwaltsnotare werden knapp. Jetzt will das Bundesjustizministerium den Job attraktiver machen. Björn Höcke wehrt sich erfolgreich gegen Redeverbote und wir gehen der Frage nach, ob Richter Haltung zeigen sollen. Ja, sagt eine neue Initiative. Maximilian Amos fragt nach beim Richter Simon Scharf. Und wir kommen dann noch einmal auf den verurteilten Straftäter zurück, den die Berliner Justiz wegen Schlamperei laufen gelassen hat. Das ist nämlich offenbar kein Einzelfall.
Auf hoher See.
Auf hoher See befindet sich der Bundesinnenminister Dobrindt, denn er steuert hart am Wind. Sein Hauptjob in der Merz-Regierung ist die Migrationswende. Derzeit sieht es da ganz gut aus. Im Januar stellten nur noch 7.649 Menschen Erstantrag auf Asyl. Das ist ungefähr die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch, oder je nach Perspektive, damit das so bleibt, setzt der Minister weiter auf Grenzkontrollen, auch nach dem 15. März, damit die Leute gar nicht erst die Asylverfahren anstoßen können. Dadurch verstößt er eigentlich gegen den Schengener Grenzkodex, also eine EU-Verordnung, bitte nicht verwechseln mit irgendwie Ehrenkodex oder sowas, das ist schon verbindliches Recht. Schwant dann dem Minister offenbar auch, deshalb er seine Pläne jetzt der EU-Kommission mitgeteilt hat. Da muss man ja immer ein bisschen kundgeben, wenn man etwas vorhat, was gegen EU-Recht verstoßen könnte.
Jetzt sagst du schon so schön mit Betonung, eigentlich verstößt er gegen Schengen. Verstößt er damit jetzt gegen geltendes Recht oder nicht? Die Grünen, also genauer gesagt deren innenpolitischer Sprecher Marcel Emmerich, haben ja sofort wieder gesagt, die Zurückweisungen brechen geltendes Recht.
Ganz genau. Und es gibt im Grunde, also mir sind jedenfalls zwei Wege bekannt aus den Schengen-Regeln und zur Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Und einer ist jetzt in diesem Kodex, also in besagter Verordnung, niedergelegt, unterliegt aber natürlich bestimmten Voraussetzungen. Danach muss es eine außergewöhnliche Situation sein. Da kann man sich schon fragen, ist das mit der Migration jetzt gerade außergewöhnlich oder ist das nicht inzwischen eigentlich schon gewöhnlich? Da muss es eine hohe Zahl unerlaubter Migrationsbewegungen von Drittstaatlern zwischen Mitgliedstaaten geben. Da kann man auch mal die Frage stellen, die Zahlen sinken ja gerade, ich hatte es vorhin gesagt. Und dann muss es auch noch plötzlich sein, das heißt, es muss auch einen gewissen Ausnahmecharakter haben. Also
eigentlich stimmt nichts davon,
da häufen sich ein bisschen die Fragezeichen. Und deshalb, naja, gut, aber EU-Recht ist ja auch immer ein ganz kleines bisschen politisch, kommen wir gleich noch zu, was das eigentlich heißt. Und dann gibt es natürlich noch die berühmte Notlage-Argumentation, die hatten wir hier im Podcast mehrfach, unter anderem in einem ausführlichen Interview mit Daniel Thüm. Und danach geht es um Artikel 72, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, also AIOV. Und ihr kennt das schon, da muss es um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit gehen. Das werden wir jetzt nicht alles nochmal durchsubsumieren. Thüm sagt, das wird nicht halten angesichts der EuGH-Rechtsprechung. Ja, aber das Argument liegt jedenfalls auf dem Tisch.
Aber es gibt ja auch in Deutschland schon mehrere Verfahren vor den Verwaltungsgerichten. Also irgendwann müssten wir ja mal rechtlich ein bisschen mehr Klarheit kriegen, oder?
Genau, also ich hatte gelesen, dass die GFF, also die Gesellschaft für Freiheitsrechte, von drei Verfahren spricht. Kann natürlich sein, dass es irgendwo noch mehr gibt, die da schlummern. Und außerdem muss man sagen, dass die EU-Kommission wohl die Überwachung der Schengen-Regeln durch die Mitgliedstaaten prüfen will und da auch Deutschland ins Visier nimmt. Ab März offenbar, schreibt die Welt. Ganz grundsätzlich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen hatte, aber die Kommission will wohl jetzt wieder stärker auf Compliance achten. Eine Weile hatte man ja den Eindruck, diese Verfahren wegen Vertragsverletzungen und sowas, die sind ein bisschen eingeschlafen. Jetzt will man da wohl wieder die Zügel in die Hand nehmen. Kann sein, dass das vielleicht auch eine Rolle spielt. Wir werden es sehen. Bis aber Bundesverwaltungsgericht, das ist jetzt ein bisschen die politische Brille, aber durch die müssen wir ja auch mal durchblicken, oder dann dereinst der EuGH entschieden haben, ist es natürlich noch eine Weile hin. Ne? Mhm. Da wird das BMI also das Schicksal der eigenen Koalition ein bisschen näher sein, fürchte ich. Oder hier kann man auch eine andere Perspektive zu einnehmen, aber die werden jedenfalls auf die Stabilität und auf ihr das Einhalten ihres Wahlversprechens achten. Und ja, wenn dann Dobrindt sich vor Gericht auch noch für ein strengeres Migrationsrecht produzieren kann, so von wegen, wir müssen das jetzt machen und steht uns hier nicht im Weg herum, dann kann das für die natürlich auch aus kommunikativer Sicht sogar ganz recht sein. Insofern gehe ich da auch nicht von einem Kurswechsel aus.
Die gute Nachricht.
Wir kommen zu einem echten Jura-Bubble-Thema. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat einen Referentenentwurf vorgelegt zur Förderung und Modernisierung des Anwaltsnotariats. Also vorab ganz kurz, falls das nicht jeder parat hat. In einigen Bundesländern bewirbt man sich nicht direkt nach dem zweiten Staatsexamen, sozusagen hauptberuflich als Notarin, sondern man kann als Anwältin oder Anwalt halt zusätzlich Notarin oder Notar werden, wenn man mehrere Jahre Berufserfahrung hat und dann eine notarielle Fachprüfung ablegt.
Und ich erinnere mich und sicherlich auch viele Hörerinnen und Hörer, dass wir das Thema Anwaltsnotare wegen einer Bundesverfassungsgerichtsentscheidung hier schon hatten. Worum ging es denn da?
Ja, richtig. Packen wir euch in die Shownotes. Ich habe nachgeguckt, es war in Folge 67. Dieser Entwurf will nämlich jetzt zwei Baustellen verarbeiten, aber es gibt durchaus Handlungsdruck, weil nämlich das Bundesverfassungsgericht im September 2025 entschieden hat, dass die starre Altersgrenze von 70 Jahren für Anwaltsnotare so nicht mehr verhältnismäßig ist. Da muss der Gesetzgeber also jetzt ran. Und zwar auch hat er gar nicht mehr so viel Zeit.
Fangen wir mit dem Nachwuchs an. Was soll sich denn ändern?
Also, die dreijährige Wartezeit vor der Zulassung zur notariellen Fachprüfung soll wegfallen. Künftig reicht dann die Befähigung zum Richteramt, also zweites Staatsexamen. Man kann dann also direkt nach dem Staatsexamen schon mal die Fachprüfung machen. Das dürfte dann tatsächlich um einiges schneller gehen. Und die örtliche Wartezeit wird von 3 auf 2 Jahre verkürzt.
Was ist die örtliche Wartezeit?
Ja, ist jetzt auch ein bisschen special. Also man muss anwaltlich in dem Amtsgerichtsbezirk tätig sein, in dem man dann später seine Notarzulassung beantragt. Und künftig muss man das halt jetzt nur noch 2 statt 3 Jahre sein.
Damit man die Leute alle kennt und per Handschlag begrüßen kann, oder was ist das für eine Regel?
Ja, also so ein bisschen.
Manchmal weiß ich nicht so ganz, in welcher Welt diese Dinge alle stattfinden.
Ich glaube, das ist wirklich eine sehr alte Regelung. Ich habe auch gedacht, vielleicht würden die das eigentlich mal anfassen, aber ja, okay. Haben sie nicht, sie haben es nur zeitlich angefasst. Nicht.
Wieso dachtest du das?
Weil die, oder sachlich.
Du dachtest das, weil die Juristen so reformfreudig sind und
ja,
ständig
exakt,
grundlegende
genau.
Dinge
ja,
über Bord schmeißen.
Ich gebe einfach die Hoffnung nicht auf. Ja,
süß,
was soll ich sagen? Also und das Letzte ist, dass man noch ein bisschen Druck aus dem dritten Staatsexamen, wie man das ja auch gerne nennt, nehmen will. Also die Prüfung zum Notariat ist ja wirklich, wirklich inhaltlich sehr, sehr schwierig. Deswegen heißt es so. Und die soll man jetzt künftig 2-mal wiederholen können. Also 3-mal wiederholen können. Also 1-mal mehr. Schon bisher hatte man 2 Versuche. Jetzt hat man in Zukunft 3 Versuche. Und den finde ich jetzt gar nicht so unwichtig. Den Punkt Zeiten von Mutterschutz, Elternzeit und Pflege sollen künftig diese örtliche Wartezeit nicht mehr unterbrechen. Bisher war das tatsächlich in bestimmten Konstellationen so, dass die Frist dann komplett neu zu laufen begann, wenn man aus der Elternzeit kam. Das heißt, wenn man 3 Kinder gekriegt hat, konnte man de facto danach schon gar nicht mehr Notarin werden. Also worum geht's da? Natürlich sollen auch mehr Frauen Notarinnen werden. Und am Ende, das ist jetzt so ein bisschen schon sehr nerdy, sollen die verpflichtenden Fortbildungsstunden künftig lediglich bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist nachgewiesen werden müssen. Offenbar muss man die im Moment jährlich nachweisen, also die pro Jahr ableisten.
Das ist ja eine richtige Revolution. Und jetzt kommen wir mal zur Altersgrenze. Die hat ja mit dem Nachwuchsthema ganz unmittelbar zu tun. Also worum geht's da?
Genau. Weil da kommen wir wieder zu der Verfassungsbeschwerde zurück. Da hatte ja ein mittlerweile 71-jähriger ehemaliger Anwaltsnotar geklagt gegen diese Altersgrenze von 70 Jahren. Und zwar hat er argumentiert, es gäbe halt keinen Grund mehr, über 70-Jährige zwingend auszuschließen, was ja naheliegenderweise ein krasser Eingriff in die Berufsfreiheit ist, wenn man da mit 70 aufhören muss. Fürs Notariat gibt es ja beschränkte Sitze und diese Altersgrenze sollte früher sicherstellen, dass sozusagen die neue Generation dann antritt, dass junge Notarinnen und Notare auch eine Chance kriegen, einen Sitz dann zu kriegen. Heute ist es aber halt einfach gar nicht mehr die Sachlage, sondern in vielen Regionen gibt es einfach gar nicht genug Nachwuchs. Es gibt eher einen bewerbaren Mangel, sodass alle zum Zug kommen, die die Prüfungen bestehen und trotzdem noch Stellen gar nicht besetzt werden. Jetzt muss halt, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, okay, das geht so jetzt irgendwie nicht mehr, also es gibt einfach keinen Grund mehr, an dieser Altersgrenze so starr festzuhalten, muss der Gesetzgeber jetzt bis 1. Juli 2026 neu regeln.
So, jetzt wäre die einfache Lösung irgendwie Grenze einfach aufheben, aber den Weg ist man ja nicht gegangen.
Nee, genau. Die Altersgrenze von 70 Jahren bleibt grundsätzlich bestehen, aber wenn es in einem Amtsbereich, also das ist, glaube ich, sinnvoll, auf den Amtsbereich zu gucken, weil in den Großstädten gibt es immer noch sozusagen mehr Bewerber als Sitze. Nein, also in den Großstädten ist es immer noch Mangel. So schwierig. Wenn in einem Amtsbereich es einen konkreten Bewerbermangel gibt, dann kann ein Anwaltsnotar auf Antrag 2-mal um jeweils 3 Jahre verlängern. Also maximal bis 76. Diese pauschale Anhebung wollte der Entwurf gerade nicht. In der Regel soll es bei 70 30 Jahren bleiben, es sei denn, der oder die Notarin beantragt eine Verlängerung um 3 Jahre. Und dann wird halt geprüft, ob bei der letzten Ausschreibung dieser Notariatsstelle nicht genügend geeignete Bewerbungen da waren. Oder halt bei der zweiten Runde, wenn man nochmal verlangen will, bei der letzten Ausschreibung während der ersten Verlängerung. Und darüber soll immer entschieden werden, spätestens 3 Monate vor Ablauf der Amtszeit oder dieser Verlängerungszeit.
Ja, das klingt einerseits sehr fein austariert, das klingt aber auch irgendwie ein bisschen bürokratisch, ehrlich gesagt.
Ich finde ehrlich gesagt, es geht, oder? Also ich bin jetzt ehrlich gesagt auch keine Expertin für Notarrecht, obwohl ich übrigens die Tochter eines Anwaltsnotars bin. In NRW hat man ja sogar beide.
Du bist auch so eine?
Ja.
Das sind mir die Liebsten, die Kinder von Juristen. Das ist immer so typisch, echt.
Man kennt das doch. Die werden dann auch wieder Juristen und so Dynastien, bla bla bla. Ja. Also um zur Sache zurückzukommen, in Westfalen ist es nämlich sogar so, dass es Anwaltsnotariat gibt und im Rheinland, also im selben Bundesland, haben wir nur das Murnotariat. Es ist verrückt. Aber jedenfalls, ich finde eigentlich schon, dass diese 3 Interessen, die der Entwurf da irgendwie sich geschnappt hat, ganz gut ausbalanciert werden. Also der Entwurf versucht ja einigermaßen so eine Art Versorgungssicherheit auf dem Land sicherzustellen. Er versucht dann halt die Berufsfreiheit älterer Notarinnen und Notare einigermaßen weiter zu berücksichtigen und trotzdem auch für junge Bewerber Planungssicherheit zu schaffen. Ich finde es erstmal ganz okay. Ich glaube, am Ende bestreitet keiner ernsthaft, dass es jedenfalls in ländlichen Regionen einen Bewerbermangel gibt. Und ich finde diese vorgeschaltete Überprüfung, die nur auf Antrag stattfindet, und dann guckt man halt auf das letzte Bewerbungsverfahren. Ich meine, da liegen die Unterlagen sowieso irgendwo rum. Finde ich eigentlich okay. Und das klingt jetzt für mich ehrlich gesagt gar nicht mal so bürokratisch. Wie gesagt, die meisten Leute werden ja mit 70 aufhören wollen, wenn wir mal ehrlich sind. Und wenn dann mal einer sagt, ich mache jetzt weiter, weil wir haben hier eh nicht genug Leute, finde ich okay. Also klingt für mich relativ sinnvoll. Der DAV hat es jedenfalls abgefeiert, also der Deutsche Anwaltverein. Allerdings muss man dazu sagen, dass dessen Arbeitsgruppe Anwaltsnotariat an dem Entwurf wohl auch beteiligt war. Insofern ist es jetzt nicht so schwierig, das dann abzufeiern. Sonst habe ich noch gar nicht so viel Stellungnahmen dazu gefunden. Jetzt ist halt auch erstmal Verbändeanhörung. Also die können jetzt alle Stellung nehmen bis zum 6. März. Irgendwer hat bestimmt noch irgendwas zu meckern. Wie gesagt, in Kraft treten laut Entwurf für den 1. Juli 2026. Bis dahin hatte das Bundesverfassungsgericht auch Frist gesetzt.
Okay, und jetzt... Ich muss ein bisschen lachen, weil wir gerade eben uns in einer Aufnahmepause kurz darüber unterhalten haben, wie wir diese Überleitung hinkriegen. Aber also es geht auch um Altersgrenzen, das ist das verbindende Element. Aber ja, wir reden jetzt über Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften. Warum, Pia?
Weil es in dieser Woche noch eine Entscheidung veröffentlicht wurde, die ist schon aus 2025, glaube ich, vom OLG Frankfurt am Main. Und das OLG Frankfurt am Main hat gesagt, dass Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften sehr wohl im Alter von 70 Jahren ausgeschlossen werden dürfen, also aus ihrem Job rausgekickt werden dürfen. Die haben nämlich gesagt, darin liege in einer Altersgrenze über dem gesetzlichen Rentenalter, liege weder ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz noch gegen AGG-Vorschriften. Den Artikel bei Beck aktuell packen wir euch auch in die Show. Ach so, und übrigens hat mein lieber Kollege Tobias Freudenberg zu dem gesamten Thema 70 Jahre und ist die 70 die neue 60 ein sehr schönes Editorial im aktuellen wöchentlichen Newsletter der NJW geschrieben. Den Link zu dem kostenlosen NJW-Newsletter findet ihr wie immer auch bei uns in den Shownotes.
Wie meinen?
Die AfD surft weiter erfolgreich an den Randbereichen des Meinungsäußerungsrechts herum.
Boah, jetzt surft die AfD. Heute ist wirklich also Tag der Wassermetaphern, oder?
Ist es heute zum Maritim für dich?
Ja, total.
Aber weißt du, ich war letzte Woche, als ich mich schon mental auf diese Folge vorbereitet habe, war ich in Hamburg. Ja, das liegt zwischen gleich 2 Meeren. Also eigentlich ist es Schleswig-Holstein, aber also
ich muss über diese Argumentation wirklich nachdenken. Okay, mach jetzt mal weiter mit der AfD.
Also die AfD stolpert. Nein, stolpern ist auch falsch. Was sagen wir denn jetzt? Also die AfD läuft weiter erfolgreich an den Randbereichen des Meinungsäußerungsrechts herum. Wir kennen das schon von den Alles-für-Deutschland-Sprüchen. Jüngst hat sie als Datum dann noch für ihren Bundesparteitag das 100-jährige Jubiläum von Hitlers NSDAP-Parteitag gewählt. Hoppala.
Upsi.
Und stets will sie es nicht so gemeint haben, zwinker-zwonker. Eines muss man den Rechtspopulisten allerdings lassen, sie fahren damit häufig erfolgreich. Jetzt hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 2 Redeverbote für Björn Höcke für unzulässig erklärt. Und übrigens, dieses Redeverbot für Björn Höcke steht in der Pressemitteilung oben drüber. Das hat halt auch dann eine Wirkung. Ne?
Ja,
so, richtig. 2 Gemeinden hatten aber tatsächlich sowas wie ein Redeverbot verhängt. Sie hatten nämlich AfD-Events davon abhängig gemacht, dass der völkisch-rechtsextreme Thüringer AfD-Chef nicht auftritt. Das durften sie nicht, so lautet jetzt die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs.
Und was waren die Gründe für das Redeverbot?
Das Redeverbot ist gestützt auf 21.1a Gemeindeordnung des Freistaats Bayern. Das ist eine neue Regelung, die ist seit diesem Jahr in Kraft und danach besteht kein Anspruch auf Nutzung von solchen Kommunaleinrichtungen, wenn Inhalte, die die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigen, verherrlichen oder rechtfertigen oder antisemitische Inhalte zu erwarten sind. Diese Formulierung kommt einem sicherlich vertraut vor. Das ist auch in 130.4 StGB drin, also der Volksverhetzung. Antisemitismus läuft hier ein bisschen separat. Und im Unterschied zum Strafrecht geht es hier jetzt nicht darum, dass es auch in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise passieren muss. Also es ist nicht ganz gleich, aber es ist sehr ähnlich. Kann man sich mal parallel angucken für alle, die es interessiert.
Und da gab es ja erstmal unterschiedliche Entscheidungen, ne? von den Verwaltungsgerichten, oder?
Genau, also die Argumentation war, dieses Redeverbot, ne, sind solche Inhalte zu erwarten, weil Höcke immer so ein Zeug sagt und deswegen gibt's jetzt keinen Höcke, ihr dürft hier euch hier versammeln, aber Höcke kommt nicht. Das war sozusagen die Regelung dieser Redeverbote. So, hiergegen gab es natürlich Eilanträge und diesen Eilantrag gegen das Verbot hat das Verwaltungsgericht Bayreuth abgelehnt. Das Verbot bleibt also und das Verwaltungsgericht Augsburg hat ihm stattgegeben und das Verbot gekippt. So, und dann ging das mit per Beschwerden, muss man ja sagen, zum Verwaltungsgerichtshof. Und der hat dann gesagt, Eilantrag stattgegeben, es gibt kein Höckeverbot.
Jetzt ist ja diese Norm sozusagen auf Grundlage einer Prognose. Wie will man denn wissen, dass Höcke da das Dritte Reich verherrlichen wird? Also ich meine, er ist halt Höcke, okay, aber reicht es jetzt? Was ist diese Prognoseentscheidung?
Das ist der entscheidende Punkt und das, finde ich, macht diese Entscheidung auch wirklich interessant. Weil wir, wenn wir ja über Höcke reden, auch immer sagen, ja, der ist so schlimm und so weiter. Wenn es dann heißt, warum, dann muss man immer buddeln in der Vergangenheit und dann irgendwie rausdestillieren, dass der das auch in der Zukunft machen wird und so weiter. Genau. Das ist hier auch im Grunde der juristische Dreh- und Angelpunkt. Man braucht also konkrete Anhaltspunkte, dass Rechtsbrüche zu erwarten sind, also Straftaten oder OWIG-Verstöße. Und hier haben wir ja immerhin Anlasspunkte in der Vergangenheit. Zweifache Verurteilung wegen der SA-Parole Alles für Deutschland sei Anlass zur Besorgnis, sagt auch der Verwaltungsgerichtshof. Aber man muss es eben abwägen gegen die Chancengleichheit der Parteien, also 21 in Verbindung mit 3.1 Grundgesetz und natürlich der Meinungsfreiheit, Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Danach muss man also überlegen, welche Äußerungen sind zu erwarten und zwar konkret. Lässt sich der Redner nicht abhalten davon, dass er auf einer öffentlichen Veranstaltung ist und irgendwie gewählt werden will und auch noch Strafen drohen, wenn er das nochmal macht. Also sprich, er ist hier nun zweimal verurteilt, vielleicht ist ihm das ja eine Lehre. Kann man für naiv halten? Ich würde das auch tatsächlich für naiv halten, aber das ist natürlich ein Argument. Und da muss man sich auch noch vor Augen halten, um welches Thema das jetzt hier geht. Es ging da um eine Kandidatenvorstellung zur Kommunalwahl. Und da gehen die Gerichte, die Verwaltungsgerichte halt auch schon wieder auseinander. Verwaltungsgericht Bayreuth sagt, ja, dann gerade erst recht kommt es doch zu pointierten Aussagen. Es geht schließlich um Wahlkampf. Man kann aber natürlich auch sagen, da geht's ja jetzt nicht um irgendwie Drittes Reich oder Erinnerungskultur oder ähnliches. Da wird schon nichts passieren.
Ja, spannend.
Also Fazit. Es ist eine weitere Folge in der sehr langen Reihe von fehlgeschlagenen Versuchen, die AfD mit Rechtsmitteln einzuhegen.
Naja, oder man muss es vielleicht besser machen als kurzer Nachtrag noch. In der Süddeutschen stand, dass der Bayerische Gemeindetag jetzt irgendwie diese Normen der Bayerischen Gemeindeordnung gern noch verschärft hätte. Und zwar dahingehend, dass bereits die bloße Möglichkeit von Äußerungen, die den Nationalsozialismus verherrlichen, ausreichen soll, um halt diese den Zugang zu den öffentlichen Einrichtungen zu verwehren. Das Bayerische Innenministerium hat aber wohl schon gesagt, naja, das möchten wir jetzt nicht so. Das sei verfassungsrechtlich absehbar kaum haltbar. Link in der Süddeutschen.
Und damit hat das Bayerische Innenministerium, fürchte ich, auch recht, denn dann wirst du ein weiteres Kapitel schreiben, in dem dann die AfD es schafft, wie geht man dagegen dann vor? Müsste dann gegen die Gemeindeordnung, oh Gott, Staatsrecht. I'm lost. Aber jedenfalls wird die AfD einen Weg finden, dagegen vorzugehen und sei es durch eine Entscheidung, die innerhalb eines Verbotsverfahrens, also innerhalb eines Redeverbots dann erfolgt. Und dann wird sie wieder einen Erfolg davon tragen. Sprich, also alle diese Maßnahmen bis hin zum AfD-Verbot, wo man sich wirklich drüber streiten kann, soll man es machen oder nicht, haben aber dieses inhärente Risiko und bislang hat sich das auch echt oft realisiert.
Wobei ich, also an der Stelle, wenn wir jetzt schon wieder ernsthaft über das AfD-Verbotsverfahren sprechen, möchte ich nochmal kurz sagen, dass ich neulich irgendwo gehört habe, dass Michael Friedmann, der ja nun auch Jurist ist bekanntlich, den völlig zutreffenden Satz gesagt hat, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir ein AfD-Verbotsverfahren nicht anleiern wollen, weil wir es vielleicht verlieren. Ja. Das ist doch rechtsstaatlich totaler Amok. Und das finde ich halt tatsächlich auch.
Ich finde Michael Friedmann total super und gebe ihm fast allem recht in dem Punkt, aber tatsächlich nicht. Aber er, also verstehe das Argument. Wir werden da sicherlich noch einige Male drüber sprechen und wer weiß, vielleicht auch über das AfD-Verbotverfahren, wenn es denn angestoßen wird. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema und dazu müssen wir sagen, ihr kriegt jetzt noch einen neuen Sprecher in diesem Podcast und das ist Maximilian Amos, der für einen kleinen Gastauftritt hier kurz reinspringt und ein Interview mit sehr neuen Richterinnen geführt hat. Das erklärt er gleich alles genauer.
Einerseits, andererseits.
Viele stellen sich ja den Justizdienst als eher vielleicht ein bisschen konservativ und behäbig manchmal vor. Das färbt natürlich auch auf die Vorstellung ab, die manche Leute von Richterinnen und Richtern selbst haben. Dass das natürlich nicht so sein muss, zeigen viele junge, engagierte Staatsbedienstete, die auch ein modernes Verständnis ihres Berufs an den Tag legen. Ein solches propagieren auch die ganz neuen RichterInnen, eine Nachwuchsgruppe der neuen RichterInnenvereinigung, der NRV, die neben dem Richterbund die Interessen der Justizbediensteten, also der vornehmlich RichterInnen und Staatsanwälte in Deutschland vertritt. Die ganz neuen RichterInnen waren einige Zeit, würde ich sagen, eher unter dem Radar, zumindest bei uns so ein bisschen, trotz dieser wirklich wunderbaren Namensgebung, hat aber nur mit einem Denkanstoß, den sie in der vergangenen Woche verschickte, doch unser Interesse geweckt. Die Frankfurter Resolution steht über dem Dokument, das Erbe Fritz Bauers als Verpflichtung. Das Schreiben geht auf ein Treffen der jungen Richterinnen und Staatsanwälte in Frankfurt zurück, 60 Jahre nach Abschluss der Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Wir halten die Erinnerung an die durch die Deutschen verübten Gräueltaten in der Zeit des NS-Regimes wach. Wir erinnern uns auch an die unrühmliche Rolle, die die Justiz dabei gespielt hat, heißt es in dem Schreiben. Man verweist auf das Wirken des Frankfurter Staatsanwalts Fritz Bauer, der damals unermüdlich die Verfolgung von NS-Verbrechern durch die deutsche Justiz betrieb, als es noch kaum ein anderer tat. Diesem Geist fühlt man sich jetzt nun verpflichtet und leitet daraus ab, dass es auch heute Aufgabe der Justizbediensteten sei, die Demokratie zu schützen. Man brauche, so heißt es dort, Mut zur Wehrhaftigkeit und müsste den Rechtsstaat aktiv verteidigen. Das klingt erstmal sehr forsch und dürfte bei manchen auch so wahrgenommen werden, vermute ich mal. Was genau aber meinen Sie eigentlich damit und wollen Sie jetzt die Justiz politisieren? Darüber spreche ich heute mal mit Simon Scharf. Er ist Richter am Landgericht Berlin II, Mitglied des Bundesvorstands der neuen RichterInnenvereinigung und auch einer der Köpfe hinter dieser Frankfurter Resolution. Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Herr Scharf.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Also, Sie beziehen sich ja in Ihrer Resolution auf das Erbe Fritz Bauers und nehmen das Ende der Auschwitz-Prozesse vor 60 Jahren zumindest zum Anlass, um das hier abzuhalten. Das sind erstmal, man kann glaube ich sagen, große Fußstapfen und auch ein großer Vergleich. Sehen Sie die Justiz heute dann vor einer ähnlich großen Herausforderung wie damals stehen oder woher kommt der Anlass?
Also, es sind in der Tat extrem große Fußstapfen. Fritz Bauer ist ja eine herausragende Persönlichkeit und auch eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, die bei mir persönlich, als ich mich erstmals mit seinen Wirken auseinandergesetzt habe, auch mich darin bestärkt hat, als Richter tätig zu werden. Das war damals während des Studiums. Und dieser Jahrestag und die Auseinandersetzung mit Fritz Bauer bei den Treffen in Frankfurt kam daher, dass diese Treffen der ganz neuen Richterinnen jährlich an verschiedenen Orten stattfinden und in diesem Jahr eben in Frankfurt. Und es sich da anbot, sozusagen Stationen des Lebens von Fritz Bauer, sich damit auseinanderzusetzen, seinem privaten Werdegang, aber natürlich auch seinem beruflichen Tätigwerden mit dem Höhepunkt ja in Anführungszeichen der Auschwitz-Prozesse. Und damit haben wir uns an dem Samstag intensiv befasst und darüber diskutiert. Und im Nachgang ist dann daraus diese Resolution entstanden.
Jetzt ist natürlich diese Resolution nicht völlig losgelöst von aktuellen zeitgeschichtlichen Ereignissen, denn Sie schreiben ja selber auch von Zeiten, also aktuellen Zeiten, in denen populistische Angriffe auf Minderheiten die Gesellschaft spalten und staatliche Institutionen und die demokratische Ordnung täglich Angriffen ausgesetzt sind und gezielt delegitimiert werden. Mich würde interessieren, worauf genau Sie das beziehen.
Also das sind ganz unterschiedliche Aspekte, die man da ansprechen kann. Ich will mal ein paar sozusagen Stichworte geben und auch nochmal einen Schritt zurück zu Ihrer vorherigen Frage. Es ist natürlich nicht so, dass wir eine Gleichsetzung jetzt mit damaligen Zeiten sehen, sondern wir leben in einer ganz anderen Zeit mit anderen Herausforderungen und Gefahren auch für den demokratischen Rechtsstaat. Und da gibt es unterschiedliche Aspekte, über die man im Einzelnen auch lange sprechen könnte. Ich sage mal nur ein paar Stichworte, Sie unterbrechen mich dann, wenn es zu lang wird. Es gibt Bevölkerungsgruppen, die den Staat insgesamt ablehnen und seine Institutionen, ja, Stichwort Reichsbürger, Selbstverwalter. Es gibt immer mal wieder und vermehrt in den letzten Jahren jedenfalls tätliche Angriffe auf Staatsbedienstete. Gerade im letzten Jahr gab es im November im Saarland einen Fall, wo ein Gerichtsvollzieher in Ausübung seiner Tätigkeit im Rahmen einer Zwangsräumung war das, glaube ich, getötet wurde. Es gibt vermehrt Bedrohungen oder auch Diffamierungen von Richterinnen und Richtern aufgrund von Entscheidungen, die sie treffen, also wo dann die Personen dahinter sozusagen persönlich beleidigt, im Internet entsprechender Berichterstattung namentlich erwähnt werden und dann versucht wird, aus dem privaten Leben dieser Person der Rückschlüsse auf den Inhalt der Entscheidung zu ziehen. Mhm. Und vielleicht ein Punkt, wenn ich den noch ergänzen darf, das ist sicherlich ganz wichtig, ist die Frage, die jetzt zuletzt auch vermerkt aufkam, dass sozusagen Funktionsmechanismen des Rechtsstaats, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, unter Druck geraten. Also da geht es um so Fragen wie Sperrminoritäten in Richterwahlausschüssen. Es gab die gescheiterte Richterwahlen auch zum Bundesverfassungsgericht. Da gibt es ja eine Reihe von Aspekten, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Letzter Verweis, Verfassungsblock hat sich damit ja auch ausführlich auseinandergesetzt, das Justizprojekt, wo so mögliche Einfallstore analysiert werden.
Ja, haben wir ja auch drüber gesprochen im Podcast mit den lieben Kolleginnen und Kollegen vom Verfassungsblock. Können wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes packen. Jetzt von der Bestandsaufnahme gehen wir vielleicht nochmal zu den Konsequenzen, die Sie ableiten, beziehungsweise auch dem historischen Vorbild. Sie haben Fritz Bauer als beeindruckende Persönlichkeit beschrieben. Ich glaube, da kann man nur zustimmen. Jetzt ist die Frage, was bedeutet denn für Sie eigentlich konkret das Erbe Fritz Bauers? Also was verbinden Sie mit ihm, was man sich heute als junge Richterin oder Staatsanwalt zum Vorbild nehmen sollte?
Ich denke, was man daraus ziehen kann, auch wenn, wie gesagt, der Kontext natürlich ein ganz anderer ist und wir uns keineswegs anmaßen wollen, sozusagen Fritz Bauer nachfolgen zu können oder ähnlich wirken zu können. Aber was man, denke ich, daraus schon ableiten kann für seine eigene Tätigkeit, ist das Selbstverständnis und die Rolle der Justiz. Bei ihm natürlich sozusagen vergangenheitsbezogen auf die Gräueltaten während der NS-Zeit und die Aufarbeitung. Bei uns ging es jetzt auch in der Resolution, die dann entstanden ist, eher darum, sich zu fragen, was können wir denn aktuell machen, um den Rechtsstaat zu verteidigen? Mhm. Damit zusammenhängend dann auch diese Formulierung als politisch, die Sie ja in der Einführung auch schon angesprochen hatten und die ja auch schon für gewisse Diskussionen gesorgt hat nach der Veröffentlichung.
Ja, eine relativ konkrete Forderung, die Sie aufstellen, ist ja die nach struktureller Unabhängigkeit und einer von der Exekutive losgelösten Selbstverwaltung, wie Sie schreiben. Könnten Sie das vielleicht nochmal näher erläutern, was Sie damit genau meinen?
Genau, also wir meinen damit, wir jetzt auch im Sinne der NRV insgesamt, treten ja auch stark ein für eine eigenständige, selbstverwaltete Justiz als dritte Gewalt, damit diese auch ihrer Aufgabe nachkommen kann, ihrer Kontrolle über die Handlung der Exekutive und dafür eintreten kann, ihrer Stellung entsprechend dafür zu sorgen, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung gewahrt wird und dass die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger geschützt werden durch eine unabhängige Justiz und dass da eben keine politische Einflussnahme auf die Justiz, sei es durch Ernennung, Beförderung von Richterinnen, durch Umstrukturierung von Gerichten. Da gibt es ja auch Beispiele aus dem Ausland, Polen und Ungarn jetzt mal als Beispiele, wie dann eine politische Kraft versucht, die Justiz in ihrem Sinne umzugestalten. Und das sehen wir als großes Bedrohungsszenario.
Ja, also das heißt, es ist so ein bisschen in die Zukunft gedacht, dass man eher verhindern möchte, dass die Politik dazu übergriffig wird auf den Richterberuf.
Genau, dass sie zu übergriffig wird oder auch in einzelnen Fällen schon sagen Anklänge davon gibt, ja, wo entweder auch von Seiten der Politik dann gerichtliche Entscheidungen über eine sachliche Urteils- oder Entscheidungskritik hinaus diffamiert oder in Frage gestellt werden oder eben auch, dass auch sozusagen die Exekutive sich nicht immer an Gerichtsentscheidungen hält. Ja, das ist das Stichwort exekutiver Ungehorsam, der ja auch gerade in der Wissenschaft auch sehr diskutiert wird. Und das ist natürlich auch eine Entwicklung, die Sorgen machen muss.
Ja, Sie schreiben auch in Ihrer Resolution, die Justiz kann den Rechtsstaat und die Demokratie prägen und festigen. Sie darf sich nicht hinter einer falsch verstandenen Unvoreingenommenheit verstecken. Da werden jetzt wahrscheinlich schon einige hellhörig. Und weiter heißt es, Rechtsprechung und Rechtspflege sind einer Demokratie niemals wertneutral. Sie sollten dem Grundgesetz verpflichtet sein, natürlich, und sind damit, so heißt es, immanent politisch. So, das habe ich gelesen und habe mich dann natürlich auch gefragt, was bedeutet das denn immanent politisch? Das ist ja für viele, haben da wahrscheinlich erstmal ein Störgefühl, politische Richter. Ne? Sollten Richterinnen und Richter, die ja unabhängig nur nach Gesetz urteilen sollen, jetzt ihre politischen Überzeugungen auch in die Rechtsprechung einfließen lassen?
Das sicherlich nicht. Man muss vielleicht unterscheiden den Begriff politisch und parteipolitisch. Also es geht natürlich nicht darum, dass gerade in der Amtsausübung oder bei der Bearbeitung einzelner Verfahren Richterinnen und Richter ihre jeweiligen politischen Wertvorstellungen als Maßstab für ihre Entscheidungen nehmen. Das ist damit offensichtlich, würde ich sagen, nicht gemeint. Unser Anknüpfungspunkt ist das, was Sie ja auch schon gesagt haben, als Sie das zitiert haben, dem Grundgesetz verpflichtet natürlich, ja, das war ja so ein wenig Ihre Formulierung, und das ist der Ausgangspunkt. Ja, also es gibt da so maßgeblich, mal zwei, drei maßgebliche Normen kurz nennen, die Justiz ist in Artikel 97 Grundgesetz geregelt. Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Und dann der entscheidende Punkt für uns, und weswegen ich eigentlich der Auffassung bin, das ist gar nicht so kontrovers oder so neu, was wir da sagen, ist, dass es zum Beispiel im deutschen Richtergesetz in Paragraph 9 die Vorschrift gibt, in das Richterverhältnis darf nur berufen werden, wer, und dann Nummer 2, die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Ja, und das verstehen wir so als Aufforderung, dass es nicht nur die Erlaubnis, ja in Anführungszeichen, auch als Richter sich zu politischen Themen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung und den Schutz des Grundgesetzes betreffen, sich zu äußern, sondern es ist eine Aufforderung, das jederzeit zu tun, wenn man die Wahrnehmung oder die Sorge hat, dass da gewisse Entwicklungen in die falsche Richtung gehen.
Okay, also Sie wollen damit also werben für Justizbedienstete, die sich insofern also auch öffentlich vielleicht mal das Wort erheben und sich dann aktiv gegen Dinge aussprechen, die aus ihrer Sicht vielleicht nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar sind, die in unserem Staat vor sich gingen.
Absolut, genau. Das machen wir ja auch regelmäßig als NRV mit Stellungnahmen, Pressemitteilungen. Das macht der Deutsche Richterbund in seiner Tätigkeit natürlich auch mit etwas anderem Schwerpunkt vielleicht. Aber das ist ja auch ganz üblich, dass Berufsverbände sich zu sie betreffenden Fragen auch äußern und Stellung nehmen. Und insbesondere natürlich dann, wenn sie der Auffassung sind, dass da Tendenzen zu beobachten sind, die bedrohlich sind, ja, oder wo man eine Aufmerksamkeit dafür schaffen will, dass das aus Sicht der Praktikerinnen und Praktiker ein Problem ist.
Ja, da stellt sich natürlich trotzdem die Frage, auch wenn es um öffentliche Äußerungen geht, manche Leute, die ich jetzt gar nicht unbedingt nennen will, sind ja mit, und die vielleicht auch gar nicht so unbedingt in ihrem politischen Lager stehen, ohne das jetzt so bewerten zu wollen, aber die sind damit natürlich auch schon mal auf die Nase gefallen, wenn sie sich öffentlich zu politischen Dingen geäußert haben, und beispielsweise Asyl und Migration, da gab es ja auch schon mal Fälle. Wie viel Wehrhaftigkeit und politische Überzeugung erlaubt denn überhaupt das Richteramt oder auch das Amt eines Staatsanwalts?
Ich glaube, da muss man auch wiederum trennen. Geht es jetzt darum, um Äußerungen, die Richterinnen oder Richter oder Staatsanwältinnen in der Ausübung ihres Amtes tätigen, oder geht es um sozusagen getrennt davon, jetzt in Anführungszeichen in ihrer Freizeit getätigte Äußerungen? Da sind die Maßstäbe unterschiedlich. Es gibt da ein bisschen Rechtsprechung zu, wenn auch nicht allzu sozusagen ausgiebig. Klar ist, dass wenn eine Richterin oder eine Staatsanwältin einen Fall bearbeitet, dass das nicht der Raum ist, um allgemein politische Ausführungen zu machen, die man mal loswerden will. Ja, sondern da ist man natürlich...
Ich denke da jetzt gerade noch an so einen Fall, ich weiß nicht, den haben Sie wahrscheinlich auch mitbekommen, im Landgericht Bonn, das war ein Richter, der sich da über Präsident Trump ausgelassen hat. Und dann, das war natürlich auch ein bisschen neben der Sache. Aber sowas meinen Sie natürlich gerade nicht. Ne?
Also das meine ich in dem Sinne, das ist nicht der Punkt, den wir machen wollen. Ja, gibt es, glaube ich, sogar auch relativ eindeutige BGH-Rechtsprechung, die sagt, ein Urteil ist nicht der Ort, um allgemeine politische Ausführungen zu machen, die man schon immer mal irgendwie jemandem mitteilen wollte. Das ist klar, das ist auch nicht das, was wir propagieren. Es ist aber auch so, nochmal eine Norm zitiert, der Paragraph 39 Deutsches Richtergesetz, Wahrung der Unabhängigkeit. Da heißt es, der Richter hat sich innerhalb und außerhalb seines Amtes auch bei politischer Betätigung so zu verhalten, dass das Vertrauen in seine Unabhängigkeit nicht gefährdet wird. Mhm. Ja, das ist einerseits dieses Mäßigungsgebot, was man aus dem Beamtenrecht kennt, aber dieser Einschub sozusagen auch bei politischer Betätigung, der zeigt ja, dass auch der Gesetzgeber davon ausgeht, dass eine politische Betätigung von Richterinnen und Richtern keineswegs ausgeschlossen ist. Ja, also dass es nicht so ist, der Richter begibt sich sozusagen dieser Möglichkeit oder dieser Grundrechte, wenn er sich als Richter oder Richterin ernennen lässt.
Ja, dann danke ich Ihnen erstmal recht herzlich für diesen kleinen Einblick in Ihre Frankfurter Resolution und bin mal gespannt, was man in Zukunft noch von den ganz neuen RichterInnen so hören wird. Vielen Dank, Herr Scharf.
Ja, vielen Dank auch.
Und in Berlin? Zum Schluss noch ein Nachtrag zu dem Justizskandal aus Berlin. Eigentlich bin ich sehr vorsichtig mit dem Begriff des Justizskandals, aber dieses Mal scheint das tatsächlich zu stimmen. Ihr habt es ja letzte Woche recht ausführlich berichtet. Das Kammergericht in Berlin hat einen mutmaßlichen Schwerverbrecher freilassen müssen, weil der vorsitzende Richter am Landgericht in Berlin es nicht geschafft hat, den Mann nach seiner Verurteilung zu fast 8 Jahren Haft, unter anderem wegen Vergewaltigung und massiver Gewalt gegen seine Partnerin, das Urteil und oder, es ist nicht ganz klar, das Hauptverhandlungsprotokoll rechtzeitig zuzustellen. Also, wir kennen das alle, Verstoß gegen das Beschleunigungsgebot, das auch nach der Verurteilung gilt. Hört sonst gerne nochmal in die letzte Folge rein. Also, das hat auch so ein bisschen, ich sag mal, Skandalpotenzial, weil laut dem Tagesspiegel dieser Vorsitzende Richter, der mittlerweile auch beurlaubt ist übrigens, wohl ein Suchtproblem hat. Die Pressestelle vom Landgericht Berlin I hat da schon in der vergangenen Woche wenig amüsiert reagiert, als wir angefragt haben. Ihr habt es schon angesprochen und hat das so ein bisschen abmoderiert mit, naja, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ein bedauerlicher Einzelfall. Und du hast letzte Woche noch gesagt, Hendrik, liebe Journalistinnen und Journalisten, schaut doch noch mal näher hin. Da lohnt es sich bestimmt, da noch etwas zu buddeln.
Und wenn ich jetzt dich richtig verstanden habe, so tief buddeln musstet ihr gar nicht.
Nö, wir haben recht schnell einen Hinweis bekommen auf ein anderes Verfahren, das sehr deutlich zeigt, dass das hier wohl kein Einzelfall war und dass es mindestens einen weiteren Fall gibt, wenn auch nicht mit ganz so schlimmen Konsequenzen. Aber der kommt von derselben Kammer und der ist passiert, auch nicht irrelevant, schon Monate vor diesem Desaster mit dem verurteilten mutmaßlichen Vergewaltiger. Und auch dieser Fall ist beim Kammergericht gelandet.
Es gibt also ein weiteres Urteil des Kammergerichts, das eine Entscheidung des Landgerichts Berlin I, also dessen, worüber wir letzte Woche schon gesprochen haben, aufheben musste, weil dieselbe Kammer, die später auch den Vergewaltiger verurteilt, missgebaut hat. Also heißt das, die notwendigen Verfahrenshandlungen nicht vornahm. Es ist also nochmal passiert, was schon vorher passiert ist.
Es ist nochmal passiert, genau. Also quasi unser Vergewaltigerfall war schon der zweite Fall. In dem ersten Fall ging es um eine Frau, die ist hauptsächlich wegen Körperverletzung verurteilt worden. Im Oktober 2024 hat die Strafkammer am Landgericht Berlin I, dieselbe Strafkammer, ihre Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet. Psychisch krank die Frau, drogenabhängig und so weiter. Die saß schon seit Anfang Januar im Maßregelvollzug. Ihre Verteidigung hat Revision eingelegt und Beschwerde gegen den Unterbringungsbeschluss, und zwar im Februar 2025. Auch da begründet mit der Verletzung des Beschleunigungsgebots. Wie gesagt, da waren dann schon 4 Monate ins Land gegangen. Es gab immer noch kein Urteil. Die Absetzungsfrist war längst abgelaufen. Und normalerweise, wenn die Kammer die Beschwerde nicht selbst für begründet hält, muss sie die Beschwerde dem Beschwerdegericht vorlegen. Schönes StPO-Wissen, man lernt nie aus. Ich kannte diese Norm auch nicht, und zwar schon nach drei Tagen. Paragraph 306 Absatz 2 StPO.
Hier ist aber nichts passiert.
Genau, es hat dann wieder totales Chaos gegeben. Auch diese KG-Entscheidung ist wieder echt hin und her. Dann gab es Probleme mit irgendwelchen nicht digitalisierten Akten. Die sind dann hin und wieder zurückgeschickt worden. Long story short, also das Hauptverhandlungsprotokoll wurde dann erst im Februar fertiggestellt. Bis dahin konnte natürlich auch keine Revision betrieben werden, weil keine Urteilszustellung. Aber das sagt das KG halt auch. Auch bei der Bearbeitung der Beschwerde kam es zu großen Verzögerungen. Die ist dann, obwohl sie im Februar bei der Kammer am LG Berlin war, aufgrund mehrerer Umstände, die alle nicht jedenfalls im Verantwortungsbereich der Beschuldigten lagen, heißt es in dem Beschluss, erst am 19. Mai über die Staatsanwaltschaft an die Generalstaatsanwaltschaft weitergeleitet worden und dem Senat. Am KG lagen die Akten dann am 5. Juni 2025 vor.
Und dann hätte die Kammer doch eigentlich der Beschwerde stattgeben müssen, wegen der ganzen Verzögerei.
Ja, sollte man meinen, aber stattdessen hat die Kammer nicht der Beschwerde stattgegeben, sondern ernsthaft argumentiert, eine Protokollkraft, die auch dieses Hauptverhandlungsprotokoll unterzeichnen müsste, neben dem Vorsitzenden Richter, sei lange nicht da gewesen. Also für diese Argumentation hat dann auch das Kammergericht sehr wenig Verständnis gezeigt. In der Entscheidung des Kammergerichts hat es dann, das fand ich tatsächlich sehr interessant, schon zu diesem Zeitpunkt, also vor unserem Vergewaltigerfall, über den ihr berichtet habt letzte Woche, geheißen, dem Senat sei aus anderen Verfahren, die, ich zitiere, erhebliche Aus- und Belastung der Strafkammer mit weiteren Haftsachen bekannt. Doch das könne nicht dazu führen, dass absehbar erforderliche prozessuale Handlungen wie das Fertigstellen eines Hauptverhandlungsprotokolls über Monate unerledigt bleiben. Also das KG hat sehr, sehr wohl gewusst, dass diese Kammer völlig überlastet, vielleicht auch überfordert war. Das steht schwarz auf weiß, genau so im Urteil.
Das ist wirklich krass, weil habe das in meiner aktuellen Kolumne von letzter Woche habe ich den Fall auch besprochen. Normalerweise werbe ich hier nicht für meine Kolumnen, aber da musste mal ein bisschen Wut raus, weil diese Verantwortungslosigkeit, dass man sowas kommen sieht und dann nicht reagiert und jetzt auch übrigens nicht Worte Bedauerns äußert oder irgendwie damit umgeht, die macht mich fertig. Nicht, dass irgendwo mal was schiefläuft. Ne? Überlastung der Justiz haben wir 10.000 Mal gesprochen und dass ein Richter auch der Drogensucht verfallen kann oder sonst etwas, alles geschenkt und das gehört zum Menschsein und zum Leben dazu. Aber dieser Umgang, den finde ich wirklich krass.
Ja, bin ich bei dir. Dieses gehen Sie mal alle weiter, hier ist eigentlich nichts passiert. Anstatt tatsächlich mal zu sagen, okay, hier gibt es offensichtlich ein strukturelles Problem. Also wir haben nachgefragt, ich komme dazu auch gleich nochmal. man muss jetzt vielleicht nochmal sagen, dieser Fall ist ja nicht ganz so schlimm geendet wie dann der zweite Fall, weil die Frau eben nicht aus der Unterbringung entlassen worden ist. Interessantes Argument. Das Kammergericht hat die Unterbringung aufrechterhalten, weil sie gesagt haben, die ist trotzdem verhältnismäßig. Und zwar ist ja eine Unterbringung gefahrpräventiv. Also die Untersuchungshaft, um die es ja normalerweise immer geht, aus der dann Leute entlassen werden müssen, wenn das Verfahren zu lange gedauert hat, die dient ja der Verfahrenssicherung. Während aber bei der einstweiligen Unterbringung halt der Schutz der Allgemeinheit im Vordergrund steht. Und diese Frau war wohl offensichtlich tatsächlich, auch weil sie eben psychisch krank und drogenabhängig war, sehr, sehr gefährlich. Und deswegen ist ihre Unterbringung am Ende trotzdem aufrechterhalten worden.
Was rechtlich aber natürlich jetzt mit dem anderen Fall im Grunde, also für die Nichtjuristen jedenfalls, starke Parallelen hat, weil auch dort gab es ja einen präventiven Aspekt, weil der Mann ja Rache geschworen hat,
ja,
der Hauptzeugin, der mutmaßlichen Hauptzeugin in dem Verfahren und die dann in Polizeischutz gebracht wurde. Also auch dort hätte man präventiv ihn vielleicht dann doch drin lassen sollen, aber das nur ganz nebenbei.
Ja, also diese Argumentation ist natürlich sehr, sehr dogmatisch und ignoriert etwas die Realität, dass in beiden Fällen gefährliche Menschen entlassen oder nicht entlassen werden. Ne? Diese Frau ist eben dann nicht entlassen worden. Unser Vergewaltiger, mutmaßlicher Vergewaltiger, muss man sagen, er hat ja Revision eingelegt, ist entlassen worden. So, was hat das Landgericht Berlin I, du hast es gerade schon angesprochen, Berlin jetzt dazu gesagt? Also wir haben natürlich nachgefragt und die Pressesprecherin war wieder etwas angegriffen, um es mal freundlich auszudrücken.
Sie hört übrigens zu. Herzlich willkommen bei Gerechtigkeit im Loseblatt.
Ja.
Mir wurde ja angekündigt, dass meine Veröffentlichung, wozu ich jetzt auch diese Folge zähle, im Auge behalten werden. Und auch die Kolumne möchte ich auch sehr ans Herz legen. Also ganz willkommen.
Ja, also, die Pressesprecherin hat gesagt, das Urteil des Kammergerichts sei dem Präsidium des Landgerichts bisher nicht bekannt gewesen. Man sei jetzt dabei, den Sachverhalt aufzuarbeiten. Die Aufarbeitung würde noch andauern und das würde natürlich auch bedeuten, dass man die in der Kammer anhängigen Verfahren überprüft. Mit Stand von Montag, das war dann, als sie uns geantwortet hat, könne sie sagen, dass es in der betroffenen Kammer keine weiteren Haftbefehlsaufhebungen infolge einer verspäteten Protokollerstellung gegeben habe. Das ist natürlich schon ein sehr überspezifisches Dementi. Wir wissen also jetzt nicht, ob es noch andere Verzögerungen gegeben hat oder Schlampereien als nur eine verspätete Protokollerstellung. Da sind ja noch durchaus andere Gründe möglich. Und wir wissen auch nicht, was das gegebenenfalls für Konsequenzen hatte, die vielleicht nicht gerade die Aufhebung eines Haftbefehls waren. Also, wie gesagt, die Pressesprecherin wirkte nicht besonders amüsiert. Sie hat uns am Tag nach der Veröffentlichung unseres Back-Aktuell-Artikels nämlich gebeten, eine Korrektur in dem schon erschienenen Text zu machen. Weil, Achtung, zwar beide Verfahren vor derselben Kammer verhandelt worden wären, die Entscheidungen aber nicht vom selben Richter stammten. Also nicht von unserem, ich nenne ihn jetzt mal den Problembär-Richter, weil es da einen Wechsel des Vorsitzenden gegeben hatte. Wann der allerdings stattgefunden hat, das wollte sie uns nicht sagen. Also haben wir dann in den Geschäftsverteilungsplan geschaut und der Geschäftsverteilungsplan hat dann ergeben, dass der, ich nenne ihn mal Problembärrichter, der jetzt eben suspendiert oder nicht suspendiert, sondern beurlaubt ist, am 1. Oktober 2024 diese Kammer übernommen hat. Und das Ursprungsurteil stammte ja aus Oktober. Das heißt, dem Geschäftsverteilungsplan hätten wir das nicht entnehmen können. Es kann aber natürlich sein und ist auch wahrscheinlich, dass dann die ursprüngliche Unterbringungsentscheidung noch von dem Vorgängerrichter getroffen worden ist, der wahrscheinlich sein Verfahren noch zu Ende gebracht hat. Alles danach aber, also was die Beschwerde angeht, das monatelange Verzögern, das Nichtentscheiden über die Beschwerde und das Nicht-Hochgeben ans KG, das lag nach unseren Informationen ganz sicher an unserem Problemrichter und bei unserem Problemrichter auf dem Schreibtisch. Also wir wissen jetzt zwei Sachen. Der verurteilte mutmaßliche Vergewaltiger war keineswegs der erste Fall, in dem diese Strafkammer des Landgerichts Berlin aus welchen Gründen auch immer Verfahren komplett verschlurrt hat. Und das Kammergericht hat das auch schon gewusst. Und es hat schwarz auf weiß schon in diese Entscheidung damals noch vor dem Vergewaltigerfall reingeschrieben, dass eine erhebliche Aus- und Belastung der Strafkammer mit weiteren Haftsachen bekannt ist. Und niemand hat was getan. Wie gesagt, die Pressesprecherin hat gesagt, die Aufarbeitung läuft noch. Wir haben dann mal gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, so ein System der Wiedervorlage einzurichten, falls ein Vorsitzender seine Arbeit aus irgendwelchen Gründen nicht bewältigen kann. Da hat sie nur gesagt, das wolle sie nicht bewerten. Als Sprecherin steht mir eine Bewertung der Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen nicht zu und hat auf die richterliche Unabhängigkeit verwiesen. Das Hauptverhandlungsprotokoll ist von Gesetzes wegen vom Vorsitzenden der Strafkammer zu unterzeichnen. Im Fall einer Verhinderung des Vorsitzenden ist das Protokoll vom ältesten Beisitzenden zu unterzeichnen. Wie ein Vorsitzender seine Arbeit organisiert, ist von ihm in richterlicher Unabhängigkeit zu entscheiden. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ich bin sehr gespannt, ob da noch was kommen wird. Auch und gerade übrigens von der Justizsenatorin, die sich weiterhin in Schweigen hüllt. Nichts.
Ja, die hat offenbar andere Dinge zu tun gerade. Auch das habe ich mich schon öffentlich gefragt, wann die eigentlich mal irgendwas sagt. Weil ich meine, stell dir mal vor, du wärst ein Unternehmen und würdest eine Ölplattform betreiben und da läuft jetzt irgendwas aus oder explodiert. Und dann sagst du so, ja, da explodiert schon was. Aber ein Problem, also da sehen wir jetzt hier gerade keins. Und außerdem werden wir mal gucken, was sie berichten. Ne? Da müssen wir mal genau unser Auge drauf halten. Was wäre das für eine Krisenkommunikation? Was ist denn das für ein Müll?
Ich finde es wirklich auch erschütternd. Tatsächlich hat uns die Pressesprecherin des LG Berlin auch gesagt, wenn wir jetzt nicht ganz schnell korrigieren würden in unserem Artikel, dass das aber womöglich teilweise nicht vom selben Richter stammte, dann würde sie eine abweichende Medieninformation dazu herausgeben. Ich habe Angst. Ja, also ne, es ist schon wirklich eine sehr irritierende Krisenkommunikation, muss man ehrlich sagen. Aber
Wir wollen versöhnliche Töne anschlagen. Liebe Pressesprecherin, die uns hier hoffentlich noch zuhört und überlegt, ob sie jetzt vielleicht einen abweichenden Medienpodcast veröffentlicht. Wir wollen jetzt ein bisschen die Laune heben. Wir haben noch einen kleinen Rausschmeißer, und zwar einen Fall aus Baden-Württemberg, über den
der ist wirklich hübsch.
Der liebe Kollege Max Kolter bei Legal Tribune Online berichtet hat. Link ist natürlich in den Shownotes.
Das pralle Leben.
Es geht um Liebe. Es geht um Trennungsunterhalt und eine Entscheidung des Amtsgerichts Rastatt in Baden-Württemberg. Die klassische Konstellation, Frau will Geld vom Ex und der Ex sagt, nein, du hattest eine Affäre, bevor wir überhaupt richtig getrennt waren. Und das AG Rastatt hat hier, das kann ich vorwegnehmen, dem Ex Recht gegeben. Was war in dem Fall jetzt so besonders? So, der Neue der Frau ist etwas Besonderes. Ermak Kulturholski, sie auch, das ist noch nicht so besonders, auch wenn nicht mehr so viel gelesen wird. Er ist Pfarrer und kennengelernt haben sie sich auf der Beerdigung ihrer Mutter. Und jetzt stand die Fallfrage im Raum. Haben die sich zu früh kennengelernt? Ist da zu früh etwas gelaufen? Und ist das deswegen grobe Unbilligkeit? Und kann deswegen Trennungsunterhalt nach 1579 versagt werden? Dort nach Nummer, Gott, ich weiß gar nicht, welche Nummer es ist. Danach kann es jedenfalls versagt werden, wenn dem Berechtigten ein offensichtlich schwerwiegendes, eindeutig bei ihm liegendes Fehlverhalten gegen den Verpflichteten zur Last fällt.
So. Ich bin ehrlich gesagt total erschüttert. Ich dachte wirklich, dass das Verschuldensprinzip komplett abgeschafft sei. Man lernt doch nie aus, daran merkt man klar, dass ich keine Ahnung habe vom Familienrecht und selbstverständlich auch nicht vom Fremdgehen. Also der armen Frau wurde jetzt tatsächlich zur Last gelegt, dass sie eine Affäre mit dem Pfarrer hatte.
Ja, zu früh. Es war zu früh. Mhm. Und das Beweismittel für dieses zu früh, das ist ein Liebesbrief. Da, ich zitiere den natürlich. Sehr geehrte und sehr geliebte, wenn du mich nicht mehr liebst und loswerden möchtest, musst du nur sagen, dass du den Verfasser, Klammer auf KT, Klammer zu, doof und langweilig und überholt findest. Kommt noch eine Auslassung. Aber ich glaube es nicht. Parskische Tem. So, KT ist Kurt Tucholsky. Und jetzt ging es an die Auslegung. Das Amtsgericht hat sich also hingesetzt und da ganz genau hingeschaut. Loswerden heißt ja wohl, da lief schon was, bevor die Frau die Trennung verkündete. Ja, kann man sich denken. Loswerden, grammatikalische Auslegung, klar.
Mhm. Finde ich überzeugend, ja.
Ne, oder? Wenn man KT, also Kurt Tucholsky, nicht KT oder zu gut mehr, Kurt Tucholsky, gemeinsam geliebt hat und das nicht mehr lieben sozusagen oder das nicht mehr gut finden, das doof finden dieses Verfassers dann zu einem Trennungsgrund führe, dann legt das ja eine literarische Vertrautheit nahe oder eine Vertrautheit und eine gemeinsame literarische Vorliebe. Auch das spricht dafür, dass da schon einiges im Argen war.
Oh, es ist so herrlich. So, und jetzt so, aber jetzt kommt eigentlich der Punkt, warum wir euch das Ganze mitbringen.
Genau, es war ja ein Pfarrer. Ja, und könnte man ja sagen, Pfarrer, super Persilschein für solche Sachen, denn Zeugnisverweigerungsrecht nach 383 Absatz 1 Nummer 4 ZPO. Jetzt hat er ja natürlich schon ausgesagt, aber kann man natürlich auch kommentieren, fehlte denn vielleicht die Belehrung? Da ist das Gericht nun auch eingestiegen und hat dann ein bisschen suffisant, glaube ich, argumentiert, dass diese Briefe ja nun nicht bei der Ausübung der Seelsorge anvertraut worden seien. Hierunter fallen sicherlich nicht Fragen nach der Aufnahme einer außerehelichen Beziehung zu einer verheirateten Frau, schreibt das Gericht. Das gilt auch dann nicht, wenn der Pfarrer diese Frau anlässlich der Beerdigung ihrer Mutter kennenlernt. Der Bereich der Seelsorge geht soweit nicht.
Ich find's super.
Ich find's auch ganz hübsch. So, und außerdem bestünde ja gar keine Belehrungspflicht bei Berufsgeheimnisträgern. Was lernen wir also aus diesem Fall? Was heißt das für Pfarrer, aber ja auch irgendwie Anwälte? Ne? Ich habe überlegt, ob das für uns jetzt auch noch eine Auswirkung
keine
hat.
Keine Affären mit MandantInnen anfangen.
Ja,
das, oder halt nicht zu früh.
Nicht zu früh, Timing ist wichtig, aber ganz wichtig, auch immer Sachbezug herstellen. Also wenn man einen Liebesbrief schreibt, dachte ich mir, müsste man vielleicht nochmal aus einer Akte zitieren und dazwischen dann JTEM. Dann kann man immer noch sagen, das ist ja auch Rechtsberatung und dann müsste das, glaube ich, glatt gehen. Ja, wenn ihr weiteren unqualifizierten Rat für solche Dinge, für Liebesdinge haben wollt, dann abonniert bitte diesen Podcast. Ihr könnt uns auch gerne schreiben und unsere Themenauswahl kritisieren. Liebe Pressestelle von der Berliner Justiz, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie uns gerne in die Kommentare, lassen Sie ein Like da. Und wir sagen danke. Danke an Matthias Blitz von Media Carrots, an Jonas Scherl, unseren Studenten auf der Galeere, der für uns hier sehr viele Dinge macht, die dann dafür sorgen, dass der Podcast rund läuft, und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Pia.
Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen. Dann höre ich mich auch wieder normal an. Ciao, ciao.
Gute Besserung.